Das war das Werk des Verräters. Jemand hatte geplaudert. Jemand, den sie geliebt hatte. Das schmerzte am grausamsten. In einer Zedernholztruhe am Fußende des Bettes fand sie ihre Kleidung, also legte sie das von der Reise beschmutzte Gewand ab, in dem sie geschlafen hatte, und zog sich das freizügigste Kleid an, das sie fand, einen Hauch von Seide, der alles bedeckte und nichts verbarg. Prinz Doran mochte sie wie ein Kind behandeln, doch widerstrebte es ihr, sich wie eines anzuziehen. Darauf zählte sie. »Wenn ich schon kriechen und weinen muss, dann soll auch er sich unbehaglich fühlen.« Sie erwartete ihn an diesem Tag, doch als die Tür aufging, waren es lediglich die Diener mit dem Mittagsmahl. »Wann werde ich meinen Vater sehen dürfen?« fragte sie. Er hielt jedoch keine Antwort. Die Niere war mit Zitronen und Honig gebraten. Dazu gab es mit Rosinen, Zwiebeln und Pilzen gefüllte Weinblätter und scharfe Drachenpfefferschoten. »Ich habe keinen Hunger«, sagte Ariane. Ihre Freunde würden auf dem Weg nach Gaston Grey Schiffszwieback und Salzfleisch zu essen bekommen. »Nehmt es mit und bringt mir Prinz Doran.« Dennoch ließen sie das Essen da, und ihr Vater kam nicht. Nach einer Weile höhlte der Hunger ihre Entschlossenheit aus, also setzte sie sich und aß. Schließlich war Ariane mit dem Essen fertig und hatte nichts mehr zu tun. Sie schritt im Turm umher, einmal, zweimal, dreimal und wieder. Sie setzte sich an den Küwasse-Tisch und verschob einen Elefanten. Sie kauerte sich in den Sitz am Fenster und versuchte zu lesen, bis die Wörter vor ihren Augen verschwammen und ihr bewusst wurde, dass sie wieder weinte.
»Ach, ist mein Süßer, mein weißer Ritter! Warum habt ihr das nur getan? Ihr hättet euch ergeben sollen. Ich wollte es euch sagen. Nur sind mir die Worte im Hals stecken geblieben. Ihr heldenhafter Narr, ich wollte euren Tod nicht, nicht nur Sellers. Oh, bei den guten Göttern das kleine Mädchen!«
Am Ende kroch sie auf das Federbett. Die Welt war dunkel geworden, und es gab wenig, was sie tun konnte, außer zu schlafen.
»Irgendwer hat geplaudert«, dachte sie. »Irgendwer hat geplaudert.«
Garin, Dry und Sprenkelsilver waren Freunde noch aus Kindertagen, ihr so lieb und teuer wie ihre Cousine Thyene. Sie konnte nicht glauben, dass einer von ihnen sie verraten hätte. Damit blieb nur Dunkelstern. Und wenn er der Abtrünnige war, warum hatte er das Schwert gegen die arme Myrcella erhoben? Er wollte sie töten, anstatt sie zu krönen. Das hatte schon bei Shandy Stone gesagt. So meinte er, würde der Krieg entfesselt werden, den ich wollte. Trotzdem ergab es keinen Sinn, dass Dane der Verräter war. Wenn Ser Gerold der Wurm im Apfel gewesen war, warum hätte er dann seine Waffe gegen Myrcella einsetzen sollen?
»Irgendwer hat geplaudert.«
Konnte es sogar Ser Aris gewesen sein? Hatte das Schuldgefühl des weißen Ritters seine Lüsternheit besiegt? Hatte er Myrcella mehr geliebt als sie und seine neue Prinzessin verraten, um den Verrat an seiner alten zu büßen? Empfand er solche Schande für das, was er getan hatte, dass er sein Leben am Greenblatt weggeworfen hatte, damit er sich einem Dasein in Unehre nicht stellen musste?
»Irgendwer hat geplaudert.«
Sobald ihr Vater sie besuchte, würde sie erfahren, wer. Prinz Doran kam allerdings auch am nächsten Tag nicht und auch nicht am Tag danach. Die Prinzessin blieb allein, damit sie hin und her schreiten, weinen und ihre Wunden lecken konnte. Tagsüber versuchte sie zu lesen, doch die Bücher, die man ihr überlassen hatte, waren sterbenslangweilig, alte historische und geografische Abhandlungen, kommentierte Karten, eine staubtrockene Arbeit über das dornische Recht, der siebenzackige Stern und Leben der hohen Septone, ein dicker Wälzer über Drachen, der so interessant war wie ein Buch über Wassermolche. Ariane hätte viel, viel für ein Exemplar von 10.000 Schiffe oder die Lieben der Königin Numeria gegeben, für etwas, das sie von ihren Gedanken abgelenkt und ihr für eine Stunde oder zwei die Flucht aus dem Turm erlaubt hätte. Doch solcher Zeitvertreib war ihr versagt. Von ihrem Fenstersitz aus brauchte sie nur hinauszublicken, Dann sah sie unter sich die große Kuppel aus Gold und buntem Glas, unter der ihr Vater Hof hielt.
»Bald wird er mich rufen«,
redete sie sich ein. Abgesehen von den Dienern wurde ihr kein Besuch gestattet. Bors mit dem Stoppelkinn, der hochgewachsene Timoth, der vor Würde triefte, die Schwestern Morra und Mellai, die hübsche kleine Cedra, die alte Belandra, die ihrer Mutter als Kammerzofe gedient hatte. Sie brachten ihr die Mahlzeiten, wechselten die Bettwäsche und leerten den Topf unter ihrem Abort. Doch niemand sprach mit ihr. Wenn sie mehr Wein wollte, holte Timoth welchen. War ihr nach Lieblingsspeisen zumute, Feigen oder Oliven oder mit Käse gefüllten Pfefferschoten, brauchte sie es nur Melandra mitzuteilen, und sie bekam das Verlangte. Morra und Mellai nahmen ihre getragene Kleidung mit und brachten sie frisch gewaschen zurück. Jeden zweiten Tag wurde ihr ein Bad bereitet, und die schüchterne kleine Cedra seifte ihr den Rücken ein und half ihr dabei, ihre Haare zu bürsten. Trotzdem sprach niemand ein einziges Wort mit ihr. Niemand bequemte sich, ihr zu erzählen, was in der Welt außerhalb ihres Gefängnisses aus Sandstein vor sich ging.
»Wurde Dunkelstern gefangen genommen?« fragte sie Bors eines Tages. »Verfolgen Sie ihn noch?«
Der Mann wandte ihr lediglich den Rücken zu und ging.
»Bist du taub geworden?« fauchte Ariane ihn an. »Komm zurück und antworte mir, ich befehle es!«
Zur Antwort erhielt sie nur das Geräusch, mit dem sich die Tür schloss.
»Timoth«, versuchte sie es an einem anderen Tag, »was ist aus Prinzessin Myrcella geworden? Ich wollte nicht, dass ihr ein Leid geschieht.«
Zuletzt hatte sie die andere Prinzessin auf dem Ritt zurück nach Sunspear gesehen. Zu schwach, um im Sattel zu sitzen, hatte man Myrcella in einer Sänfte befördert. Ihr Kopf war mit einem Seidentuch verbunden, die grünen Augen leuchteten vom Fieber.
»Sag mir, dass sie nicht gestorben ist, ich bitte dich. Was kann schon so schlimm daran sein, wenn ich es weiß? Sag mir, wie es ihr geht.«
Timoth verriet es nicht.
»Belandra«, versuchte Ariane es einige Tage später, »wenn du meine hohe Mutter je geliebt hast, habe Erbarmen mit ihrer armen Tochter und sag mir, wann mein Vater mich zu besuchen beabsichtigt. Bitte, bitte.«
Doch auch Belandra hatte die Sprache verloren.
»Ist das die Vorstellung meines Vaters von Folter? Nicht heißes Eisen oder die Streckbank, sondern einfach nur Schweigen?«
Das